Das Stück Potpourri von Ernst Krenek. Der Name ist Programm, denn die Vermengung verschiedener Musikstile passt zu einem Komponisten, der sich frei fühlt. Mal komponiert Krenek im Stil Franz Schuberts, ein anderes Mal bezieht er sich auf Renaissance-Musik, dann wieder auf französische Komponisten wie Erik Satie oder Claude Debussy. Oder auch auf die Avantgarde seines 20. Jahrhunderts. Scheuklappen gibt es für ihn nicht, auch keine No-Gos. Krenek ist ein offener, ein liberaler Komponist. 1929 schreibt er in der österreichischen Zeitschrift Pult und Taktstock ganz bodenständig:
Mehr als irgendwo anders sollte man in der Kunst jeden nach seiner Fasson selig werden lassen. Der eine will einem Schema gerecht werden, das er sich vorgesetzt hat, der andere will sich auf gute Art die Zeit vertreiben und an sich selbst seine Freude haben, der dritte will Geld verdienen.
Als der 1900 in Wien geborene Krenek sein Potpourri in den 1920er Jahren schreibt, ist er noch in Deutschland aktiv. Als Assistent des experimentierfreudigen Intendanten Paul Becker begleitet er Opernproduktionen in Kassel und Wiesbaden. Seine Bühnenerfahrungen münden in einen ersten großen Erfolg. Johnny spielt auf, wird in Europa auf über 100 Bühnen gespielt. Geschickt verquickt Krenek Elemente der Oper, der Operette und Revue. Im Zentrum steht der afroamerikanische Bandleader und Geiger Johnny.
Dieser Johnny steht für Amerika. Nicht so sehr für die Schwarzen, sondern für die freien Amerikaner. Und da ist er also ein Amerikaner, der sich eben ganz ungehemmt benimmt, der keine Hemmungen hat wie der mitteleuropäische Komponist Max, der ein schweres Leben hat. Dieser amerikanische Johnny tut, was ihm passt, was er will.
Oh, mein Dear,
du musst Max retten.
Wer ist Max?
Er ist verhaftet wegen deiner Geige.
Aha, also der ist...
Rette ihn, um Gottes Willen, er ist doch der Freund meiner Sängerin, die damals mir geholfen hat.
Wenn ich die Geige kriege und den Mann, well, ich tue beides.
Johnny spielt auf, trägt den nicht ganz stimmigen Beinamen Jazzoper. Jazz ist den Nationalsozialisten jedenfalls ein Dorn im Auge, ein afroamerikanischer Protagonist ebenso. Es kommt, wie es kommen muss. Kreneks Werke kommen 1933 auf die schwarze Liste. Erst hält er sich noch mit Reisen nach Spanien oder Belgien über Wasser und kann noch eine Zeit lang in Wien leben. Als die Zustände durch die, wie Krenek schreibt, Abgesandten der Hölle unerträglich werden, geht er ins Exil nach Amerika.
Die Verpflanzung nach Amerika bedeutet natürlich einen bedeutenden Bruch in meinem Leben, denn in Amerika kann man nicht leicht heimisch werden. Ganz nach Europa zurückzugehen, konnte ich mich auch wieder nicht entschließen. Und so schwebt man zwischen zwei Kontinenten hin und her. Man ist weder hier noch dort wirklich zu Hause.
Melancholie macht sich breit im Leben Ernst Kreneks, der im Grunde ein Wiener bleibt. Er hält in Amerika Kontakt zu Geistesgrößen seiner Heimat, unter anderem zu Theodor W. Adorno und Arnold Schönberg, die beide ebenso emigrieren mussten. Krenek schreibt manche Stücke in der Zwölftontechnik. Hochgradig konstruiert sind auch seine Lamentatio Jeremiae Prophetae, eine einstündige Vertonung von Klageliedern aus dem Alten Testament. Sie beschreiben den Untergang Jerusalems, also eine Art Apokalypse, die natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg und den drastischen Folgen für Ernst Krenek zu tun hat. Just 1900 geboren, durchlebt Ernst Krenek fast das gesamte 20. Jahrhundert. Er stirbt im kalifornischen Palm Springs im Jahr 1991. Am Ende geht der ungeheuer vielseitige Krenek als große Ausnahme in die Musikgeschichte ein. Als Humanist, als Literat, als von seinen Schülern geschätzter Lehrer und als Komponist, dem das große Ego der meisten seiner Kollegen fremd ist. Seine fehlende Meinungsstärke, seine bescheidene Zurückhaltung ist erfrischend. Und sie hat am Ende auch Konsequenzen. Krenek bleibt ein ewig Suchender und ist am Ende heimatlos, örtlich wie stilistisch.
Ich bin jetzt nirgends zu Hause und das ist sehr traurig.